herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Wir sind eine junge Gemeindegründung aus Hamburg-Altona mit großen Träumen für den Norden Deutschlands. Unsere Predigten aus dem Gemeindealltag sollen dich inspirieren und dir Lust machen, noch tiefer mit Jesus in Beziehung zu treten. Wenn du mehr über uns erfahren willst, abonniere unser Newsletter oder schreib uns einfach über unser Kontaktformular. Beides findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Folge.
Okay, Leute, ich möchte gerne zum Start etwas sagen, inmitten dieser Phase der Weltzeit, wenn man das so sagen kann, ohne jetzt irgendwie in Verschwörungstheorie, Apokalypse und so weiter abzudriften. Aber ich glaube, dass in dieser Zeit, ganz besonders in dieser Zeit, Gott nach Menschen sucht, die wirklich erfasst sind vom Heiligen Geist, die Erweckungsträger sind, die Menschen sind, die inmitten dieser Zeit auf einem sicheren Fundament stehen, das ihr ganzes Leben umfasst. Und das bei anderen Menschen, die das sehen, ja, wo alles erschüttert wird in dieser Welt, was erschüttert werden kann, die sehen, wow, du hast noch Freude. Wow, du stehst fest auf einem Fundament, auf dem dein Leben aufgebaut ist. Hey, egal was für Umstände vielleicht um dich herum wackeln mögen, dein Leben ist fest begründet in der Bestimmung, die Gott auf dein Leben gelegt hat. Und ich glaube, dass Gott Menschen sucht, ja, die dieses Evangelium, von dem Lisa gerade gesprochen hat, so in Einleitung für das Abendmahl, die nicht nur dieses Evangelium hören und sagen, oh wow, okay, ja, ich habe das hier oben verstanden, weißt du? Und ich habe verstanden, wer Gott ist für mich. Und ich habe gesehen, okay, ich bin gerettet, sondern wo das wirklich das ganze Leben umfasst. Ja, und die wirklich in dieser Welt lebendige Zeugnisse sind. Und bei anderen Menschen, die das sehen, einen Hunger hervorrufen, genau das zu haben. Und darum soll es heute gehen. Ja, wir machen weiter mit dem Thema Erweckung in Samarien, Apostelgeschichte 8. Und ich möchte gerne einen Exkurs wagen, weil ich bin in der Vorbereitung auf diese Predigt über eine Persönlichkeit gestoßen, die mir immer wieder auch so über den Weg gelaufen ist, die ich hochspannend finde. Und zwar machen wir einen kurzen geschichtlichen Schwenk zu John Wesley. Wer von euch hat schon mal was von John Wesley gehört? So ein paar von uns, ja. Vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, aber euch ist nicht so richtig ganz bekannt, wer das ist. Wir werden, keine Sorge, wir werden nicht so sehr in jedes biografische Detail von John Wesley reingehen. Ihr könnt ein Bild weiter. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von John Wesley. Guckt ihn euch an. Ja, richtig. Ja, jetzt macht's Klick. Ja, ist schon klar. So, ah ja, der Typ. Ja, klar. Und John Wesley, er hat im 18. Jahrhundert gelebt. Und er ist der Begründer der methodistischen Kirche. Ja, das ist eine ziemlich große Gemeinschaft von Gläubigen, die in dieser Zeit begonnen hat. Und er ist Prediger und Pfarrer gewesen, wie gesagt, im 18. Jahrhundert und hat England in dieser Zeit, ja, also ich würde sagen, diese kirchliche Bewegung, die Methodisten, die sehr methodisch das Evangelium, daher kommt der Name, gepredigt haben und dann methodisch Kirchen gegründet haben, ja, sie haben England verändert. Also wirklich spannend, sie haben wirklich England verändert. In jedem Dorf in England wurde damals eine Kirche gegründet, eine methodistische Kirche. Und John Wesley war der Typ, der das Ganze sozusagen gestartet hat. Und wie es dazu kam, da möchte ich kurz einmal drauf schauen. Es gab nämlich einen spannenden, definierenden Moment in seiner Biografie. Und den möchte ich mit uns so ein bisschen anschauen, ein bisschen auseinandernehmen. Und das ist, weil das irgendwie, das passt einfach perfekt zu unserem Thema heute. Also es war so, dass John Wesley zu Beginn seines Dienstes als Pfarrer eine Missionsreise gemacht hat in die USA. Und er war dort und er hatte so diesen Traum, ja, ich werde unter den Ureinwohnern Amerikas, unter den Indianern dienen und predigen. Ja, und ich denke, wir alle haben manchmal auch so einen Traum, wie Berufung aussehen wird. Und er war eben ein junger Pfarrer und er ist nach Georgia gereist, in die USA, wurde ausgesendet und ist da mit seinem Bruder Charles hingekommen und ihm gesagt, ja, wow, wir werden unter den Indianern arbeiten. Und auf einmal platzen diese Träume und er landet da an einem ganz anderen Ort, in der ganz anderen Situationen, die Erwartungen überhaupt nicht erfüllen. Hat keine Indianer, keine Berührung mit Indianern gehabt oder nur ganz wenig und hat auch nicht jetzt unter den Leuten gedient. Und es hat ihn in eine Depression hineingeworfen, die Zweifel in seinem Leben hervorgerufen haben. Und er kam zurück und er hat sich gefragt, boah, dieser große Traum vom Missionar und von Berufung auf meinem Leben, was bleibt davon letztendlich übrig? Spannend war, dass, und das ist so ein erstes Detail, dass während dieser Zeit, als er in den USA war, er ein paar Menschen aus einer deutschen Stadt namens Herrnhut über den Weg gelaufen ist. Ja, und diese Herrnhuter Deutsche, die haben etwas gehabt, was John Wesley in dieser Zeit gesehen hat, an ihrem Leben etwas gesehen hat, was er nicht hatte. Da war eine Leidenschaft, da war eine Entschlossenheit, da war eine Leidensbereitschaft, so wird berichtet, und eine Kraft, die er so nicht hatte. Und damals hat man viel, und da kommen wir auch noch später ein bisschen weiter drauf zurück, hat man viel von dieser Heilsgewissheit gesprochen. Heilsgewissheit, die Gewissheit, das tiefe Wissen, dass du gerettet bist, dass du Kind Gottes bist. Ja, und das ist etwas, das Charles und John bei ihrer USA-Reise bei diesen Herrnhutern gesehen haben. Und da flackerte das so das erste Mal auf. Sie haben gedacht, oh wow, wir sind Christen, also Pfarrer und Missionare, aber das ist eine Erfahrung, die haben wir noch nicht gemacht. Spannende Beobachtung, oder? Spannende Beobachtung. Und man muss sagen, also die Herrnhuter in dieser damaligen Zeit, die waren wirklich, also unter den Christen weltweit, eine große Ausnahme. Für sie war es total normales Christsein, in dieser Gewissheit ihres Heils zu leben und der ganzen Kraft, die daraus resultiert hat. Das war etwas, was sie bewusst in der Schrift gefunden haben und das sie bewusst gepredigt haben. Ja, es gibt eine tiefe Gewissheit deines Heils. Und ihr müsst verstehen, in der damaligen Zeit war das so, dass das Christentum war, also gerade die protestantische Bewegung, die hat die Gesellschaft geflutet und sowieso war quasi jeder Christ. Ja? Und es war aber überhaupt nicht selbstverständlich, dass Menschen diese persönliche Begegnung mit Gott hatten und diese persönliche Offenbarung, ich bin wirklich Kind Gottes. Das ist etwas, was die Herrnhuter aber ganz bewusst geprägt haben und das ist etwas, was John Wesley dann in den USA gesehen hat. Und dann war er eben auf der Rückreise, wahrscheinlich hat dieser Moment, so könnte ich mir vorstellen, also mir geht das auch, oder ging das auch manchmal so wenn du dann Leute erlebst, die so richtig feurig sind und dann guckst du dein eigenes Leben an und dann kickt dich das noch weiter in so eine Depression rein. Das kennt ihr wahrscheinlich gar nicht. Nein, man vergleicht sich ja auch gar nicht. Nein, ihr seid wahrscheinlich viel weiter als ich, völlig klar. Also ich kann mir vorstellen, dass er da was gesehen hat und es war begeisternd und gleichermaßen war es auch irgendwie noch ein weiterer Trigger in seiner Depression. Und er ist dann zurückgekommen nach England und hat tatsächlich darüber nachgedacht, seinen Dienst als Pfarrer und diese leidenschaftlichen Beginn irgendwie hinter sich zu lassen. Und ich möchte euch gerne von Christianity.com einen Text über diesen kommenden, definierenden Moment in John Wesleys Leben vorlesen. Und ich habe das jetzt mit DeepL übersetzen lassen, deswegen ist die Übersetzung nicht ganz so großartig, aber ich lese euch das einfach mal kurz vor, weil da drin wird erklärt, was dann nämlich passiert ist, als er so kurz vor dem Aufgeben war. Also folgendes. John Wesley war verzweifelt. Er hatte nicht den Glauben, um weiter zu predigen. Als der Tod ihm ins Gesicht blickte, hatte er Angst und fand wenig Trost in seiner Religion, in seinem Glauben. Peter Böhler, einem Herrnhuter Freund, gestand er dann sein wachsendes Elend und seinen Entschluss, das Pfarramt aufzugeben. Böhler riet ihm davon ab, Predige den Glauben, bis du ihn hast, riet er. Guter Rat. Und dann, weil du ihn hast, wirst du den Glauben predigen. Spannend, oder? Ein weiser Katholik hat einmal eine ähnliche Aussage gemacht. Handle so, als ob du den Glauben hättest und er wird dir gewährt werden. Spannend, oder? Das ist tiefe Weisheit, Leute. Okay, Leben im Geist, Stichwort. Okay, also handle so, als ob du den Glauben hättest und er wird dir gewährt werden. John hat den Rat befolgt. Er führte darauf einen Gefangenen zu Christus, indem er den Glauben an Jesus allein zur Vergebung der Sünden predigte. Dieser Gefangene bekehrte sich sofort. John war erstaunt. Er hatte sich jahrelang abgemüht. Hier war ein Mann, der auf der Stelle verwandelt wurde und eine Gewissheit über sein Heil hatte. John studierte das Neue Testament und stellte zu seinem Erstaunen fest, dass die längste aufgezeichnete Verzögerung zwischen Errettung und Heilsgewissheit, so hat er es damals formuliert und so wird das in dem Artikel auch formuliert, 3 Tage betrug, während der Apostel Paulus darauf wartete, dass ihm die Augen geöffnet wurden. Da kommen wir später noch zu Apostelgeschichte 9 nachzulesen. Die Herrnhuter versicherten ihm, dass ihre persönlichen Erfahrungen damals eben sofort auch eingetreten waren. John ertappte sich dabei, wie er rief, Herr, hilf meinem Unglauben. Er fühlte sich jedoch innerlich abgestumpft und wenig motiviert, selbst für seine eigene Heilsgewissheit zu beten. An diesem Tag, dem 24. Mai 1738, schlug er gegen 5 Uhr morgens seine Bibel auf und stieß auf diese Worte. Es sind uns sehr große und kostbare Verheißungen gegeben, dass ihr der göttlichen Natur teilhaftig werdet. Er las ähnliche Worte an anderen Stellen. An diesem Abend nahm er nur widerwillig an einer Versammlung in Aldersgate in London teil. Jemand las aus Luthers Kommentar zum Römerbrief vor. Gegen 20.45 Uhr, jetzt kommt's. Während er die Veränderung beschrieb, die durch den Glauben an Christus im Herzen bewirkte, fühlte ich, wie mein Herz auf seltsame Weise erwärmt wurde. Das ist dieser bekannte Satz von John Wesley. My heart felt strangely warmed. Das ist dieser Moment. Ich fühlte, dass ich auf Christus vertraute. Auf Christus allein, um gerettet zu werden. Und mir wurde die Gewissheit gegeben, dass er meine Sünden weggenommen hatte, auch meine und mich vom Gesetz der Sünde und des Todes errettet hatte. Es dauerte einige Zeit, bis er lernte, das Leben des Glaubens weiter auszuformulieren, denn er war nicht immer von Freude besessen und dachte, er sei vom Heil abgefallen. Es dauerte seine Zeit, bis er erkannte, dass nicht Christus und gute Werke, sondern Christus allein ihn gerettet hat, was dann aber wiederum zu guten Werken führt. Im Laufe der Zeit wurde John Wesley vom Herrn mächtig gebraucht, um England wahrhaftig zu reformieren. Seine Methodisten wurden zu einer nationalen Kraft. John ritt jährlich tausende Meilen, bis zu 20.000 Meilen pro Jahr auf einem Pferd und predigte, wie es nur ein vom Heiligen Geist erfüllter Mann tun kann. Und er erzählte das Evangelium allen, die zuhören wollten. Er handelte, Zitat, als ob er außer Atem wäre, um Seelen zu suchen, die Gott noch nicht kannten. Wo immer er predigte, änderte sich Leben, Sitten und Moral der Gesellschaft zum Besseren. Es wird vermutet, dass seine Predigten dazu beitrugen, England eine Revolution, wie sie in Frankreich stattgefunden hat, zu ersparen. Sehr spannender Mann. Das ist John Wesley. Und dieser Moment in Aldersgate in London war sein definierender Moment. Und den möchte ich mit uns ein bisschen auseinandernehmen, weil Theologen dann daraufhin später ja diesen Moment angeschaut haben und dann überlegt haben, was ist da jetzt eigentlich passiert? Und was hat John Wesley da erlebt? Was ist das, wovon die Herrnhuter eigentlich gesprochen haben? Und ich möchte ein bisschen so eine kleine geschichtliche Exkursion wagen, um das eben ein bisschen zu verstehen, weil das nicht selbstverständlich ist, was wir heutzutage für ein Verständnis über das, was dort passiert ist. Spannung steigt. Was wir haben. Und es ist so, dass die Methodisten, die lehren, und die haben damals gelehrt, es ist auf die neue Geburt. Also jemand glaubt an Jesus, Ja, das ist die neue Geburt. Dann, ja, dann gibt es etwas, das einen Moment beschreibt, wo jemand eine, wie eine christliche Perfektion erreicht. Eine komplette Heiligung, sagen sie. Und was dann passiert, ja, diese, in dieser zweiten Erfahrung der kompletten Heiligung, ist, dass man so reingewaschen wird von innen. Ja? Man verneint sich selbst der Sünde, man will auf einmal gar nicht mehr sündigen, ja? Man hat keine Selbstsucht mehr und man gibt sich total an die Ziele und Zwecke Gottes für sein Leben hin. Ja? Also es gibt die neue Geburt im methodistischen, christlichen Verständnis und dann gibt es diese christliche Perfektionserfahrung, die eine weitere Erfahrung ist. Für die man aber auch irgendwie, so ist in mir im Verständnis, wo man auch irgendwie, da muss man was für tun, da muss man für arbeiten, da muss man, ja, und irgendwann hat man vielleicht Glück und kann diese Erfahrung haben. Wesley, er beschreibt seine Aldersgate-Erfahrung, ja, als eben so eine Erfahrung der, der christlichen Perfektion. So ist seine Interpretation dieser Erfahrung. Und er sagt immer so, ja, das ist das, was mir da passiert ist. Spannenderweise ist es so, dass er selber ja in Herrnhut eine etwas andere Botschaft gepredigt bekommen hat. In Herrnhut, er war selber auch dort, hat er jemanden getroffen, der heißt Christian David. Und dieser Christian David, ja, der Herrnhuter Prediger war, eine total spannende Persönlichkeit auch, der hat total darüber gelehrt, dass es eben so ist, dass es zwei Sorten von Christen gibt. Die haben das etwas anders dargestellt. Ja, die Herrnhuter haben gesagt, es gibt zwei Sorten von Christen. Die einen, die eine teilweise Heilsgewissheit haben, ja, das heißt dieser Begriff Heilsgewissheit wieder, und die anderen, die eine vollständige Heilsgewissheit haben. Und die, die eine vollständige Heilsgewissheit haben, bei denen sieht das Leben irgendwie ganz anders aus. Und dann aus diesen beiden Lehrströmungen der damaligen Zeit, ja, hat dann ein methodistischer Theologe John Fletcher, ja, der hat dann irgendwann gesagt, okay Leute, also irgendwie ist es so, dass diese christliche Perfektion, die die Methodisten gepredigt haben, dass sie auf jeden Fall eine weitere Erfahrung auf die neue Geburt hin ist, aber ja, das hat was mit dem Heiligen Geist zu tun. Es hat irgendwie was mit dem Wirken des Heiligen Geistes zu tun und es führt dazu, dass wir vollständige Heilsgewissheit haben. Und das Spannende ist, Leute, das ist jetzt ein geschichtlicher Exkurs über christliche Theologie, aber weißt du was? Das sind die Vorläufer gewesen in der damaligen Zeit der Heiligungsbewegung. Dann die Vorläufer, die Heiligungsbewegung ist die Vorläufer der Pfingstbewegung. Und es ist spannend, die Pfingstbewegung, die sagt eben, ne, und das ist was, wo wir gleich drauf zukommen, sagen, hey Leute, es gibt die neue Geburt und es gibt die Taufe im Heiligen Geist. Und die Taufe im Heiligen Geist ist genau das, was damals die Methodisten auch schon entdeckt haben. Und ist genau das, was die Herrnhuter genau erlebt haben, mit der kompletten Heilsgewissheit. Ja, und auf einmal macht es Klick und denkst so, ha, spannend. Aber ich finde es cool, zurückzuschauen, zu überlegen, was haben die denn geglaubt? Weil weißt du was, für sie war dieser Punkt der Heilsgewissheit total entscheidend. Wir sagen heutzutage, hey, die Taufe im Heiligen Geist, da kommen die Gaben und da kommt die Action in dein Leben und so. Ja, und da wird es auf einmal wild und spannend. Und ich, weißt du, das ist ein Teil davon. Aber das, was damals passiert ist, ist, die Leute haben das mit Heilsgewissheit in Zusammenhang gebracht. Die haben gesagt, okay, wenn du Heilsgewissheit hast, ja, und das ist eine auf den Glauben folgende Erfahrung, auf deine Bekehrung folgende Erfahrung. Wenn du das hast, dann kommt auf einmal diese Hingabe, dann kommt auf einmal der intrinsische Wille, ich möchte nicht mehr sündigen, dann kommt auf einmal eine Veränderung im Leben hervor. Es hat alles damit zu tun, dass du auf einmal weißt, ich bin wirklich gerettet. Und das sind eben die Vorläufer der Pfingstbewegung. Robert Slierden, unser Lehrer auf der Bibelschule zum Thema Kirchengeschichte und Erweckungsgeschichte, der hat das klar auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, okay Leute, das, was John Wesley damals erlebt hat, my heart felt strangely warmed. Mein Herz wurde seltsam warm. Ja, schöne Beschreibung. Ja, das war John Wesleys Taufe im Heiligen Geist. Also man kann das nennen, wie man will, aber aus Blick der heutigen Offenbarung, der Pfingstkirche und der Pfingstbewegung ist das, was dort passiert, ist seine Geistestaufe gewesen. Und es ist spannend, wie aber der Herr dann irgendwie über die Jahrhunderte hinweg dieses, diese Offenbarungsmomente von Einzelnen genutzt hat und wie die methodistische Theologie die Heiligungstheologie geprägt hat. Die Heiligungstheologie wieder Leute wie Charles Parham und William Seymour geprägt haben, die dann mit diesem Hunger im Herzen gesagt haben, wir wollen mehr von Gott. Und auf einmal, Anfang des 20. Jahrhunderts, fällt der Heilige Geist. Ja? Und Hunderttausende von dem Moment an, ja, erfahren diese Geistestaufe, weißt du, und die moderne Pfingstbewegung ist geboren, die größte christliche Bewegung der Welt ist mit mehr als 500 Millionen Anhängern innerhalb von 100 Jahren. Es ist einfach ein Wirken Gottes, es ist wirklich, wirklich krass. Und es ist interessant, wie Gott, ja, so diesen Aufbruch bei Einzelnen benutzt hat. Wie einfach einzelne Persönlichkeiten, so hingegebene Herrenhuter Missionare, Deutsche. Ja, so den Weg von jemanden wie John Wesley geprägt haben. Und John Wesley in diesen Leuten sieht, ey, die haben was ich nicht habe. Die haben was ich nicht habe. Und daraus entstand all das. Spannend, oder? Ich finde das richtig krass. Wesley kam immer wieder zurück in seiner Lehre, in seiner Predigt. Er kam immer wieder zurück zu diesem Moment der Aldersgate-Erfahrung. Das war für ihn der definierende Moment. Und meine Frage an dich ist heute Morgen, ja, kommst du auch wieder zurück zu dieser tiefen ersten Liebe? Oder hast du sie überhaupt jemals erfahren? Dieser Moment, wo der Glaube, wo die Beziehung zu Jesus, nenn es Heilsgewissheit, nenn es Taufe im Heiligen Geist, wo Gott vom Kopf ins Herz gerutscht ist. Ja, das war das. Das war das, was Wesley erlebt hat. Das war das. Das war der definierende Moment in seinem Leben. Und ich möchte nochmal, wir haben das letzte Mal schon gelesen, weil Paulus bringt das richtig gut auf den Punkt, nochmal Epheser 1, die Verse 13 bis 14 lesen, weil das bringt es nochmal ganz anders rüber. Okay, ich lese vor. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört. Das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil, hört zu, und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Die Bestätigung dafür, dass ihr jetzt sein Eigentum seid. Cool, oder? Heilsgewissheit. Da ist die Errettung und dann kommt der Heilige Geist und der drückt dir so dieses Siegel auf. Du bist wirklich gerettet. Die Bestätigung dafür. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Okay, Leute, also, Paulus sagt das, wovon wir die ganze Zeit gesprochen haben. Du bist Christ an einem Moment in deinem Leben. Ja, du nimmst Jesus an, du glaubst in deinem Herzen, dass Jesus derjenige ist, der für deine Schuld den Preis bezahlt hat. Und weil du das glaubst, hast du Frieden mit Gott. Und das ist der Moment, wo du für immer und ewig gerettet wirst. Das ist der Moment, wo du adoptiert wirst in die Familie Gottes. Und dann gibt es Menschen, die erleben das sofort in demselben Moment. Wow, wir beten für den Heiligen Geist. Es gibt keine Verzögerung. Das lesen wir auch in der Apostelgeschichte später. Und auf einmal macht das Klick und du hast tiefe Heilsgewissheit. Und dann gibt es auch viele andere Menschen, da ist dann, in der Bibel sind es 3 Tage, wie wir gerade gehört haben bei Paulus, ja, aber heutzutage in unserer Erfahrung gibt es dann oftmals auch so ein Time Gap, so ein Moment, ja, der vergeht, wie bei John Wesley. Ja. Ey, okay, er ist gerettet, er ist sogar Pfarrer, aber er hat diese tiefe Heilsgewissheit nicht. Und das anzuerkennen ist überhaupt kein Problem, versteht ihr? Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber zu erkennen, was die Schrift sagt. Die Schrift sagt, da ist noch so viel mehr. Da ist der Herr im Himmel, der dir sein Siegel aufdrücken möchte. Durch seinen Heiligen Geist, der das dir tiefgehend bestätigt. Du bist wirklich Sohn Gottes. Selbst Jesus, haben wir letztes Mal schon festgehalten, hat das erlebt. Jesus, ja, der Sohn Gottes, lässt sich taufen im Fluss Jordan. Von von Johannes dem Täufer. Und in dem Moment, wo Jesus getauft wird, kommt die Taube, der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn. Und der Himmel reißt auf und sagt, Gott sagt zu ihm, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und weißt du, ich frage dich ganz konkret heute Morgen, weißt du das? Hast du das gehört? Hast du gehört, du bist mein geliebtes Kind? Weißt du, das ist so wichtig für uns, dass wir diese Erfahrung machen. Ja, weil das ist der Moment, wo auf einmal diese tiefe Gewissheit, ich bin Gottes Kind, ja, in dein Herz hineinfällt. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und weißt du, ein anderer Theologe und Lehrer von uns, R.T. Kendall, weißt du, es ist spannend, ich musste auch, als ich über John Wesley gelesen habe, ich musste an ihn denken, unweigerlich. Weil R.T. gefühlt in jeder Predigt, also nicht in jeder, aber in 3/4 seiner Predigten, ungelogen, kommt er zurück zu einer Erfahrung, die er selber gemacht hat. Und es war eine Erfahrung, er kommt selber aus einem recht konservativen kirchlichen Hintergrund und er war schon im vollzeitlichen Dienst unterwegs, ganz ähnlich wie Wesley, und er fuhr mit dem Auto eine lange Autofahrt und er hat gebetet und auf einmal spontan, während er betete und dort in diesem Auto saß, spontan, ja, und Gott sein Herz ausgeschüttet hat, öffnete der Herr den Himmel und er konnte mit seinen geistlichen Augen, während er dort im Auto saß, sehen, dass Jesus für ihn betet, dass Jesus Gott ist und dass er wusste in diesem Moment, dass er gerettet ist. Und das ist, weißt du, das war ihm vorher im Kopf klar, aber es fiel in dem Moment in sein Herz. Er wusste in dem Moment, ich bin wirklich Gottes Kind. Mein Name ist im Buch des Lebens bei Gott eingetragen. Ich werde für immer mit Gott zusammen sein. Und versteht ihr, das war eine weitere Erfahrung für R.T. Kendall. R.T. Kendall kommt immer wieder, wie John Wesley, auf diese Erfahrung zurück. Er sagt, das habe ich gebraucht. Das war ausschlaggebend. Und er sagt, von dem Moment an war sein Dienst und sein Leben komplett anders. Komplett anders. Immer wieder kommt er zurück. Und ich finde es spannend, weil für die Herrnhuter, unser Erbe, Leute, als Deutsche, unser Erbe, für die Herrnhuter damals, die haben es anders formuliert, die Methodisten haben es anders formuliert, die Heiligungsbewegung hat es anders formuliert, aber es war für sie aus der Schrift abgeleitet eine normale Erfahrung. Es war normales Christsein. Versteht ihr? Kraftvolles Christsein, ja, das geprägt ist vom Heiligen Geist und von dieser Erkenntnis, tiefen Erkenntnis und Offenbarung, ich bin versiegelt, ich bin sicher. Und ich, weißt du, das hat dafür gesorgt, dass ein John Wesley ihn, ja, diese Herrnhuter, sie, Brüder sieht und sagt, boah, die haben was ich einfach nicht habe. Stell dir das mal vor, weißt du, wie wäre das? Diese Tiefe, dass das wirklich eine Realität in deinem Leben wird. Weißt du, dass du weißt, ey, ich werde ich werde die Ewigkeit mit Gott verbringen. Die Ewigkeit. Wenn ich jetzt sterben würde, ich gehe hier raus, ich werde vom Auto überfahren oder was auch immer, wird hoffentlich nicht passieren. Ich bin in dem Moment sofort bei Gott und das ist viel, viel, viel besser als das, was wir hier erleben. Weißt du? Gott wartet eigentlich nur auf mich. Dafür bin ich bestimmt. Ich bin bestimmt, für immer bei ihm zu sein. An seinem Tisch zu sitzen, in seiner Gegenwart zu sein. Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde zu sehen. Wo da zu sein, wo alles gut ist. Und er nennt mich sein Kind. Allein das Wissen zu haben, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde jedes Haar auf deinem Haupt gezählt hat. Und er liebt dich so sehr. Und dass das nicht hier oben ist, Leute, sondern dass das hier ins Herz hineinfällt. Weißt du, das kann nicht anders, als dein Leben zu verändern. Es kann nicht anders, als dein Leben zu verändern. Weil das einfach deine Identität wird. Und wir reden so oft von Identität. Ja, verstehe deine Identität in Jesus. Wer bist du? Das ist so wichtig. Ja, aber es hat zutiefst etwas damit zu tun, zu wissen, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich wiederum weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Und dass ich weiß, dass ich Kind Gottes bin. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Und ich möchte dich fragen, ja, weil die Schrift macht das deutlich, die Erfahrung macht das deutlich, ja, ich möchte dich fragen, wo du da stehst heute Morgen. Hast du diese Erfahrung gemacht? Ist überhaupt kein Problem, wenn nicht. Ist überhaupt kein Problem. Aber hast du diese Erfahrung gemacht? Die ist so wichtig für dich, weil Gott sucht nach Menschen, ja, die nicht nur irgendwie den Haken machen, check, ich werde in den Himmel gehen, ja, so, ich glaube an Jesus, alles klar, abgehakt, sondern er sucht nach Menschen, ja, mit denen er sein Herz teilen kann, wie ein Vater mit seinem Kind. Ja, er sucht nach Menschen, die sein Herz kennen, sein Herz für diese Welt kennen, die es lieben, nach seinen Vorstellungen zu leben, die es lieben, weißt du, als sein Kind durch diese Welt zu gehen und weißt du, er sucht nach diesen Menschen, denen er auch die Schätze seines Reiches anvertrauen kann. Und das Gute ist, das ist nicht für wenige besondere Leute bestimmt oder für irgendwie nur für die John Wesleys, sondern weißt du, das ist für jeden, der glaubt. Das ist für jeden, der glaubt, möglich. Das heißt, liebe Freund, liebe Freundin, das ist für dich möglich. Es ist für dich möglich. Und genau das ist, was den Gläubigen, unseren Gläubigen in Samaria passiert ist. Wir tauchen da jetzt nochmal ein in diese Geschichte. Philippus kommt nach Samarien aufgrund der Verfolgung in Jerusalem und er predigt in einer Stadt des Götzendienstes. Nicht ein sanftes Evangelium, das ein Add-on ist. Hey, werd Christ und dein Leben wird besser, sondern er predigt ein Evangelium der Umkehr. Er predigt ein Evangelium und sagt, hey, gib dein Leben Jesus, lass dich taufen. Es ist der einzige Weg, folg Jesus nach, weißt du? Und egal, was die Welt dir an den Kopf wirft, deine Familie dir an den Kopf wirft, er ist es wert, weil er ist der Sohn Gottes und er ist das Lamm Gottes. Und er hat deine Schuld vergeben, indem er dafür bezahlt hat. Weißt du, und diese Botschaft flutet die Stadt. Hunderte, ich weiß nicht wie viele, lassen sich taufen. Und es ist eine große Freude, die Stadt erfüllt. Und da ist dieser Typ, der Zauberer Simon, und er sieht das. Und Philippus betet für Leute, Zeichen und Wunder geschehen, mega krass. Und Philippus läuft die ganze Zeit mit und sagt so, Simon, der Zauberer, läuft die ganze Zeit mit, sagt so, boah, wow. Was ist da passiert? Was ist ja richtig cool, ist ja super spannend. Und jetzt tauchen wir kurz in den Text ein, ab Vers 14 in Apostelgeschichte 8. Als nun die Apostel in Jerusalem davon hörten, dass die Leute in Samarien Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Die beiden Apostel kamen in die Stadt und beteten für die Gläubigen, hört zu, sie beteten für die, was? Gläubigen. Ja, sie beteten für die Gläubigen, die gerade dort neu den Herrn angenommen haben. Sie beteten für die Gläubigen, dass Gott ihnen seinen Heiligen Geist schenken möge. Denn bisher hatte keiner von ihnen den Geist empfangen. Sie waren nur auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden. Als ihnen die Apostel nach dem Gebet die Hände auflegten, empfingen sie den Heiligen Geist. Simon, ne, der Zauberer, hatte dies alles gesehen. Da bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte, verhelft auch mir dazu, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist bekommt. Doch Petrus wies ihn zurecht, fahr zur Hölle mit deinem Geld. Denkst du wirklich, dass man Gottes Geschenk kaufen kann? Für dich gibt es Gottes Gaben nicht, denn du bist ihm gegenüber nicht aufrichtig. Bereue deine Bosheit und kehr um zu Gott. Bitte ihn, dass er dir diese abscheulichen Absichten vergibt, denn ich sehe, dass dein Denken ganz vergiftet ist. Du bist in deiner Schuld gefangen. Da rief Simon erschrocken, betet ihr für mich zum Herrn, damit mir erspart bleibt, was ihr mir angedroht habt. Nachdem sie in jener Stadt bezeugt und gepredigt hatten, dass Jesus der Herr ist, kehrten Petrus und Johannes nach Jerusalem zurück. Unterwegs verkündeten sie auch in vielen Dörfern Samariens die rettende Botschaft von Jesus. Also, die beiden Jungs, zentrale Figuren der Apostel Johannes und Petrus, sie kommen dorthin und sie sagen, Philippus, du hast einen mega Job gemacht. Ja, du hast das Evangelium gepredigt, du hast getauft. Und zutiefst, was wir letztes Mal schon gesagt haben, apostolischer Dienst ist genau dann zu sehen, was noch fehlt. Ja, und sie sagten, die müssen den Heiligen Geist empfangen. Ihr seid gläubig geworden. Das ist für jeden Gläubigen. Also, was noch fehlt ist, empfangt den Heiligen Geist. Ich glaube, sie lehrten darüber. Und dann haben sie für sie gebetet, ihnen die Hände aufgelegt. Und der Heilige Geist hat sie erfüllt. Boom. Als eine auf den Glauben folgende Erfahrung. Sie waren schon Gläubige. Ja? Also man kann glauben, ich sag's nochmal, man kann glauben, ohne die Fülle des Heiligen Geistes im Geist getauft zu sein. Das geht. Das sehen wir hier in der Schrift. Okay? Der Heilige Geist führt dich schon zur Bekehrung. Du kannst nicht, es gibt eine andere Bibelstelle, die sagt, hey, du kannst gar nicht sagen, Jesus ist Herr, wenn es nicht vom Heiligen Geist offenbart worden ist. Das heißt, der Heilige Geist führt dich schon zur Bekehrung. Und du hast einen Moment gehabt, wo Gottes Geist zu dir gesprochen hat und wo er dich von dem Werk von Jesus überführt. Aber es gibt trotzdem noch diesen Moment mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und das ist das, wovon hier gesprochen wird. Und dann beten sie für die Samariter, für die Gläubigen dort und sofort werden sie verändert. Und weißt du, es ist interessant, weil es ist so ein bisschen wie bei John Wesley, ein bisschen wie bei Artie Kendall und wie bei vielen, vielen, vielen anderen, die gefolgt sind. Simon beobachtet das Ganze und ihm fällt die Kinnlade runter. Ja, er hat die Zeichen und Wunder gesehen und irgendwas in diesem Moment der Erfüllung mit dem Heiligen Geist lässt ihn aber aufmerken und bringt sein Tiefstes hervor. Das ist auch ein spannender Punkt, gehen wir jetzt nicht so sehr darauf ein. Aber er bietet in dem Moment den Aposteln Geld an und sagt, Leute, das, was hier passiert, ich meine, halt das fest, Zeichen und Wunder hat er gesehen. Also Leute, die aus dem Rollstuhl aufstehen, waren für ihn jetzt so, ja, kriege ich auch hin mit meinen Zaubertricks, ne? Weißt du, also wir reden von Zeichen und wenn die Bibel von Zeichen und Wundern spricht, dann ist das sowas wie Lahme gehen, Blinde können auf einmal sehen und Leute, die im Rollstuhl sitzen, werden geheilt. Also das ist ne, so von solchen Art von Wundern, ja, also sichtbare Sachen. Und er sieht das und sagt so, ja, aber als der Heilige Geist diese Gläubigen erfüllt, bringt das etwas in ihm hervor. Er sagt so, boah, das ist heftig, das ist was anderes. Hier, ich will das auch können. Ich gebe euch Geld. Gib mir auch die Kraft. Das möchte ich auch machen, dass ich Leuten die Hände auflege und auf einmal passiert sowas mit denen wie denen. Das ist ja heftig. Ne? Also das ist das, was er sieht. Und weißt du, es gibt wenige Beispiele von Fake-Glauben in der Bibel. Aber Simon, würde ich sagen, ist so einer. So ein Beispiel. Er hat offensichtlich sein Leben tiefgehend nicht geändert. Er hat irgendwie etwas Grundlegendes nicht verstanden. Die Art und Weise, wie Petrus ihn konfrontiert, macht das für mich deutlich, dass er sagt, hey, der hat eigentlich an dem Punkt gar nicht richtig verstanden, worum es geht und gar nicht richtig geglaubt. Und es gibt dann so außerbiblische Schriften, ja, die sagen, Simon, der Zauberer aus Samarien, der ist der Urheber von verschiedenen Heresien und Problemen. Und genau, aber dieser Punkt, dass er den Glauben benutzt, um sich persönlich zu bereichern, das ist so der Kernpunkt gewesen, wo auf einmal irgendwie Petrus sagt, so ausflippt, so ey, das geht gar nicht, veränder erstmal dein Leben. Naja, egal, lass uns mal weitergehen. Was hat Simon jetzt so beeindruckt? Was war das, was ihn so beeindruckt hat? Und ich glaube, dass das genau diese Aldersgate-Erfahrung ist. Dass das genau diese Erfahrung von Artie Kendall im Auto gewesen ist, die diese Gläubigen in Samarien gemacht haben. Genau diese Erfahrung ist das. Ja, und es haben alle erlebt, denen die Hände aufgelegt worden sind von den Aposteln. Die haben das alle erlebt. Ja, und es haben auch davor die Menschen in Jerusalem, die Gläubigen in Jerusalem, die haben das auch erlebt. Ja, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind. Und es war die normale Erfahrung des Christseins. Das war das, was dazu geführt hat, meiner Meinung nach, ja, dass inmitten dieser Verfolgungssituation die Gläubigen ausgehen, sich nicht wegducken, ja, und sagen, oh, jetzt halten wir lieber mal die Füße still, sondern nein, nein, hey, Ewigkeit, wir sind doch Kinder Gottes. Und sie predigen, wer ihr Vater ist. Ja, Verfolgung, Umstände um sie herum, völlig, vielleicht nicht völlig egal, aber einfach nach vorne, okay? Und ich glaube, das ist das, was Simon gesehen hat. Das ist diese Erfahrung. Und es hat dazu geführt, dass Menschen, die möglicherweise vorher, ruhige, besonnene Menschen waren, die vielleicht gar nicht so sehr über den Glauben gesprochen haben, die auf einmal aus sich herauskamen. Und weißt du, ich weiß nicht, wie so eine individuelle Veränderung, es gibt ja ganz unterschiedliche Wege, wie so etwas aussieht, aber es muss etwas Sichtbares gewesen sein im Leben von Menschen. Es muss etwas mit ihnen gemacht haben. So ein definierender Moment, der geht nicht spurlos an dir vorbei. Ja, ich glaube, dass es muss größer gewesen sein, was er dort gesehen hat, als die Zeichen und Wunder, die dem vorangegangen sind. Das ist mein Take darauf. Deswegen bietet er Geld. Und das ist meiner Meinung nach genau das, was John Wesley, Aldersgate, Artie Kendall in seinem Auto, ja, ich weiß nicht, wo du das erlebt hast, ob du das erlebt hast, aber ich glaube, dass das etwas ist. Das ist das Zeugnis der Schrift und der Geschichte, das für jeden Christen zur Verfügung steht. Für jeden, der glaubt. Ja, die einzige Bedingung ist nicht, dass du ein perfektes Leben führst, du sagst vielleicht, oh, ich Alex, wenn du wüsstest, was ich gestern gemacht habe, völlig egal, darauf kommt es nicht an. Glaubst du an Jesus und hast du Hunger nach mehr von Gott? Das ist die Frage. Und wenn du das hast, dann hast du alles, bringst du alles mit, was es braucht, um genau so eine Erfahrung zu machen. Genau das ist das, was Jerusalem verändert hat, was die Apostel verändert hat. Und was für dich und für mich zur Verfügung steht. Und ich glaube, ich möchte das nochmal sagen, was ich am Anfang gesagt habe. Gerade und mehr denn je in dieser Zeit sucht Gott nach Menschen, die in genau dieser Art, in der Erfüllung mit dem Heiligen Geist leben. Und die einfach so Träger der Gegenwart Gottes, der Träger von Erweckung, von persönlicher Erweckung sind. Menschen, die einfach erfüllt vom Heiligen Geist sind, die einfach diese Welt verändern. So wie die Gläubigen in Jerusalem, die trotz Verfolgung losgelaufen sind und überall das Evangelium gepredigt haben. Überleg mal, was sie für ein Leben geführt haben müssen. Was für eine Sicherheit inmitten von solchen Umständen. Okay. Wisst ihr, ich möchte es nochmal sagen, und vielleicht betrifft es auch niemanden, vielleicht irre ich mich auch, das ist völlig in Ordnung, aber ich möchte sagen, es ist überhaupt gar nicht schlimm, wenn du so heute sagst, ich habe diese Erfahrung gar nicht gemacht, spannend, ich höre vielleicht das erste Mal davon, ja? Oder du sagst, ich habe davon schon gehört, ich habe es einfach noch nicht erfahren, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, und ich möchte dich ermutigen, ja, dass du diese Erfahrung oder diese Erfüllung, vielleicht nicht so sehr die Erfahrung, aber die Erfüllung mit dem Heiligen Geist suchst. Das ist etwas, weißt du, das wird etwas mit deinen Emotionen machen, es ist aber keine emotionale Erfahrung. Das ist ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Weil oftmals haben wir so eine Assoziation, oh, und auf einmal habe ich sowas gefühlt, so wie John Wesley vielleicht, und dann sagst du, oh, ich habe das aber gar nicht so gefühlt, und dann ist irgendwie Enttäuschung da. Ich glaube, es wird irgendwann ultimativ deine Emotionen auch erreichen, aber ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass du wirklich Gott suchst. Und ich glaube, das, was unsere, deswegen habe ich die Geschichte auch somit hervorgehoben, was die Vorgänger unserer Pfingstbewegung mitgebracht haben, war ein Herz, das sich zutiefst danach gesehnt hat. Und wir leben in einer Zeit, in der alles schnell gehen muss. Und weißt du, ich glaube, wir haben das verloren, dass wir wirklich unserem Hunger und unserer Sehnsucht nach mehr von Gott Ausdruck verleihen. Und ich glaube, und die Vorreiter unserer Zeit, die haben uns das voraus. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das wieder erlangen. Ja, wenn wir so etwas sehen im Menschen, ja, so wie John Wesley, der das bei den Herrenhutern gesehen hat. Und es hat einen, weißt du, gesagt, boah, die haben was ich nicht habe. Und vielleicht hat das auch was mit seinem Glauben gemacht, das darf es auch. Ja, und er hat ihn in einen Prozess reingeworfen, aber er hat angefangen zu suchen und er hat da drin nicht aufgegeben. Und irgendwann kam Aldersgate. Und ich glaube, das kommt für dich auch. Irgendwann kommt der Moment. Und ich möchte dich ermutigen, und das soll das war der Sinn dieser Predigt auch heute, ja, dass du sagst, okay, wo stehe ich mit dem Herrn? Habe ich diese Erfahrung gemacht? Habe ich diese, nennen wir es mal, habe ich diese Gewissheit meines Heils, die mein ganzes Leben, meine Identität, wer ich bin, neu schreibt? Hast du das? Weil das wird die Welt verändern, wenn du da drin lebst. Das ist nichts weniger als das. Das ist, was wir in der Schrift lesen. Das ist, was die Geschichte uns zeigt. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das suchst und dass du dafür betest. Und ich sage das auch als jemand, der irgendwie das auch erlebt hat in dem Moment einer Sekunde, weil es kann auch passieren. Das kann passieren, dass wenn wir gleich für dich beten oder wenn jemand gleich für dich betet oder du gleich sagst, hey, ich möchte das, dass auf einmal so eine Erfahrung auf dich wartet. Keine Ahnung, das ist ja Gott, der das macht. Verstehe, das sind ja nicht wir, die das machen. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du mit diesem suchenden Herzen da bist und sagst, ich möchte mehr von Gott. Ich möchte mehr von Gott. Ich möchte mich nicht damit zufrieden geben, dass es hier oben festhängt und mein Leben einfach nur hier oben irgendwie berührt. Ja? Sondern dass es wirklich meine Identität neu schreibt. Weil das ist das, was passiert, wenn der Himmel aufreißt. Ja, und Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, zu dir sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist sicher in mir. Ich habe Wohlgefallen an dir. Nicht, weil du irgendetwas leisten kannst dafür oder weil du irgendetwas dazu beitragen kannst, sondern weil ich dich meine und weil ich meinen Sohn für dich gegeben habe. Und weil du an ihn glaubst, kannst du genau in dieser Sicherheit leben.